Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.
Hallo und ein herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mir hier und heute wieder dein Ohr leihst. Heute ist Dr. Silvia Schäfer zu Gast und die Silvia beschäftigt sich mit Dingen wie Agilität, Ikigai und Virtual Onboarding. Und über all diese drei Themen werden wir sprechen. Und wenn du jetzt im Moment sagst, Thomas, Agilität, was hat denn das mit Zeit- und Selbstmanagement zu tun? Und was verflucht nochmal ist Ikigai? Und Virtual Onboarding, was soll das jetzt wieder sein? Keine Sorge, die Silvia erklärt das alles wunderbar in dieser Podcast-Folge und du kennst sie ja vielleicht schon, sie war schon mal zu Gast in diesem Podcast und alle Selbstmanagement-Rocks-Mitglieder kennen sie vielleicht aus ihrem Expertenwebinar zum Thema Ikigai, aber wir haben gesagt, wir wollen das natürlich, wir können hier natürlich kein Webinar ersetzen, aber wir wollen das auch hier im Podcast mal näher besprechen, das tun wir hier und jetzt. Also, ein extrem spannendes Interview mit Dr. Silvia Schäfer. Und ja, bevor wir mit dem Interview starten, noch ein kurzer Hinweis. Diese Podcast-Folge wird dir präsentiert von selbstmanagement.rocks. Selbstmanagement Rocks ist die Plattform, auf der du schnell, einfach und effizient dein Zeit- und Selbstmanagement verbesserst und so wieder mehr Zeit für dich selbst und für die wirklich wichtigen Dinge in deinem Leben hast. Weitere Infos dazu findest du auf selbstmanagement.rocks. Ja, hallo Silvia, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit für dieses Podcast-Interview genommen hast. Für alle, die dich noch nicht kennen, sei doch mal so lieb, stell dich kurz vor, wer bist du und was genau machst du?
Ja, hey Thomas, super. Ich bin ein Landei aus dem Vogelsberg. Wer das noch nicht kennt, Vogelsberg ist in der Mitte von Hessen, in dem wunderschönen Deutschland. Und da bin ich geboren in so einem kleinen Dorf, 350 Einwohner, bin super behütet aufgewachsen. Ja, und dann irgendwie zum Studium in diese Großstadt Frankfurt gezogen. Ja, da hat es mich jetzt schon 25 Jahre gehalten. Aber du musst dir das so vorstellen, kleine Silvia, immer sehr agil unterwegs. Man hat so aus dem Fenster geschaut, was mache ich heute, was mache ich morgen, und war eigentlich immer sehr selbstbestimmt und habe dann gemerkt, in so einer riesen Großstadt, da hat alles so seinen Takt. Da gibt es natürlich auch andere Regeln, klar, sind auch ein paar mehr Leute. Aber das Wichtigste, glaube ich, was ihr mitnehmen könnt von mir, ist, dass ich wirklich sehr viel Change gemacht habe bei mir selbst, also vom Land in die Großstadt. Ich habe dann Lebensmittelchemie studiert und auch promoviert, habe dann irgendwie aufgrund meiner drei Kinder keinen richtigen Job gefunden und habe dann gesagt, okay, dann gehst du halt dahin, wo die Teilzeitjobs sind, und das war damals in die IT. Habe dann, weil ich schon immer gerne so Projekte gemacht habe und Sachen gebucht, ne, als Mutter bist du ja auch Organisationstalent und Selbstmanagement-Profi, kann man sagen, habe dann halt, wie gesagt, sehr viel Projektmanagement in der Forschung gemacht, in der IT aber dann auch. Und das hat mich schlussendlich zu den agilen Techniken gebracht. Und da breche ich immer wieder eine Lanze dafür, weil ich merke jetzt in der heutigen Zeit, da dreht sich alles so schnell. Und das wirst du selber auch wissen im Selbstmanagement, da kommt irgendwas von außen. Und bevor man jetzt einfach sich dem Diktat des Äußeren unterwirft, ja, kann man ja auch schauen, wie kann ich das Beste für mich machen. Ja, und deswegen würde ich eigentlich sagen, ich bin so eine wirklich Expertin für Change, aber auch unter dem Aspekt, dass es einem selbst gut geht und dass man sein eigenes Leben kreiert, weil nur dann ist man in seiner Kraft und dann kann man den anderen auch helfen. Ne? Wir haben ja alle so ein Helfersyndrom in uns.
Ja, der eine mehr, der andere weniger, da hast du recht.
Ja, das stimmt.
Sehr, sehr spannend. Du hast ja für meine Mitglieder von Selbstmanagement Rocks schon ein super tolles Webinar gemacht. Ikigai war das große Thema. Du hast es jetzt gerade auch erwähnt, agiles Zeitmanagement, agiles Selbstmanagement. Magst du mal ein bisschen erklären, wer vielleicht mit den Worten Agilität und Ikigai noch nicht so viel anfangen kann, was genau ist das?
Ja, da fange ich doch mal gern an mit der Agilität. Das ist ja so ein bisschen ein Buzzword. In der IT ist es schon so ein bisschen am Abflachen mit dieser, sag ich mal, mit dem Enthusiasmus. Gut, also die Agilität meint eigentlich Folgendes. Ja, du kennst es vielleicht aus dem Projektmanagement. Ich mache jetzt mal ein Beispiel, du willst ein Haus bauen oder du willst irgendwas erstellen und dann hast du einen Plan und denkst dir, okay, so und so soll es aussehen, ich mache den Plan, ich habe so und so viele Ressourcen, so und so viel Kapital und der Plan wird abgearbeitet und dann ist gut. Ja? Meistens ist es so, es kommt irgendwas dazwischen bei Projekten, das ist aber nicht schlimm, das ist total normal und auch gut so. Aber beim agilen Projektmanagement gehst du quasi so vor, dass du das Endbild noch nicht wirklich hast. Ne? Also du weißt, okay, was soll mir das bringen, was ich mache? Also zum Beispiel, anderes Beispiel, du willst eine App bauen, ja, für Selbstmanagement Rocks zum Beispiel, sagst, willst deinen Kunden so eine App bauen, weißt aber nicht, was brauchen die denn genau, wie muss ich das bauen, ist es besser, wenn ich es blau mache oder grün im Hintergrund, muss es fancy sein oder eher sozusagen sehr professionell daherkommen, ja. Und dann ist einfach eine gute Methode, dass man im agilen Projektmanagement so nach Iterationen vorgeht. Das heißt, du machst erstmal ein kleines Produkt, gibst das deinen Kunden oder dem, für den du das machst, und sagst, hey, guck dir das mal an, wie findest du das, wie kann ich denn das noch verbessern? Ne? Also man holt Feedback ein. Und mit diesem Feedback gehst du in eine neue Iteration rein und sagst, okay, das ist jetzt das Feedback, ich verbessere das mal. Und machst zum Beispiel irgendwie eine andere Datenanbindung oder machst das Feld, wo man die Adresse eingeben kann, zum Beispiel irgendwie eine Erleichterung, dass einer sagt, Mensch, da kannst du doch über LinkedIn gehen, dass du mir die Daten da ziehst, damit ich nicht alles mit der Hand eintippen muss. Und so machst du quasi immer das Projekt immer besser und du bist mehr am Kunden dran und du kannst die Bedürfnisse, wenn irgendwas von außen kommt, schneller einbinden, ja, also das heißt, du brauchst nicht diese fixe Vorstellung. Also ich habe immer ein gutes Beispiel vom Elefanten, das will ich euch jetzt auch einfach mal mitgeben.
Ja, gerne.
Und zwar beim traditionellen Projektmanagement musst du dir so vorstellen, eine Abteilung baut den Kopf, die andere Abteilung baut das Mittelteil, dann gibt es jemanden, der die Füße baut, jemand baut, wie gesagt, das Hinterteil mit dem schönen Elefantenschwänzchen dran, ja, und dann kommt es eben so, dass jeder sein Teil baut und am Ende fügst du es zusammen und hast den schönen Elefanten, ne, der wirklich da steht und trotzt und einfach total genial ist. Und wenn du agil vorgehst, hast du quasi gar nicht das Bild, wie soll dieser Elefant aussehen, aber du hast ein kleines Elefantenbabychen und du guckst, dass du das immer größer machst, immer besser und schöner. Irgendwann kommt es mal in die Schule, dann lernt es neue Sachen, dann kriegt es vielleicht mal keine Ahnung, irgendwas, was besser ist. Das heißt, im Agilen gehst du so vor, dass du was Kleines hast und machst es immer größer. Mhm. Das heißt, du weißt schon mal ungefähr, du hast den Elefanten, aber du weißt dann nicht, in welche Richtung gehe ich mit dem. Mache ich jetzt einen Zirkuselefanten draus? Mache ich einen Elefanten, der super stark ist und Bäume aus dem Wald rausziehen kann, weil es erfordert ja andere Qualitäten. Ja? Und so könnt ihr euch das gern vorstellen. Und ich finde halt, diese Agilität hat seinen Charme, weil man jetzt nicht zum Beispiel wie, ich mache jetzt mal Berliner Flughafen, Stuttgart 21, das ist euch vielleicht ein Begriff, weil man halt nicht alles durchplant und wenn es eine Änderung gibt, muss man den ganzen Plan neu machen. Ja, das kostet ja auch Arbeit und Zeit. Und mit agilem Projektmanagement bist du gewisser Weise flexibel auf äußere Einflüsse oder auch auf Kundenbedürfnisse. Da kann ja einer sagen, du, ich habe ein Flugzeug bestellt, aber ich hätte gern lieber ein Schiff, ja, um ja, von A nach B zu kommen. Ja, das kommt ja alles vor. Okay. Genau, also das soll es, glaube ich, mal gewesen sein zur Agilität.
Und darf dann ich kurz noch nachfragen? Du hast ja am Anfang gesagt, es flacht schon ein wenig wieder ab. Was sind die Gründe, dass es wieder abflacht ein wenig in der IT?
Also die Gründe sind folgendes, dass man einfach sagt, das ist alles viel zu variabel. Da kommt man nicht auf den grünen Zweig, weil man eben, wenn einem diese große Vision fehlt. Also man muss schon im Agilen den Nutzen vor Augen haben. Und wenn man die agilen Techniken auch nicht richtig anwendet, dann hast du quasi, also es gibt zum Beispiel Scrum, da kannst du sehr gut mitarbeiten. Und das hat 5 agile Werte. Und wenn das Team die Methode richtig wahrnimmt oder keine Offenheit im Team ist oder Konflikte zum Beispiel auch nicht zeitnah gelöst werden, dann verzettelt man sich relativ schnell. Ne? Dann sagt man, der Kunde hat das gesagt, jetzt machen wir mal Hintergrund grün. Ja, dann kommt der nächste Kunde und sagt, ich will es lieber blau. Und wenn man dann zu variabel ist oder auch nicht seine Linie beibehält oder man nennt das dann Product Owner im Scrum, jemanden hat, der wirklich die Strategie verfolgt und auch zum Beispiel mit den Kunden im Austausch ist, aber auch mit dem Team, dann verzettelt man sich. Und da werden auch viele Gelder gerade, sag ich mal, verbrannt, weil man einfach diese Methode nicht ordentlich macht. Ja? Also bei der Methode ist immer wichtig, dass du offen bist für Neues, dass du gerne auch mal Fehler machst. Aber du darfst natürlich nicht ständig Fehler machen, du musst irgendwann auch mal zum Endpunkt kommen. Und das ist bei agilen Methoden meistens so, man hat den Endpunkt und sagt, okay, am, nehme ich jetzt mal 24.12. soll das live gehen, das Event, oder da soll das fertig sein. Also angenommen, du willst ein Geburtstagsgeschenk, also ein Weihnachtsgeschenk kaufen, meine ich natürlich. Und dann weißt du, okay, bis zu dem Punkt brauche ich das. Und da musst du auch gewisse Offenheit haben. Selbst wenn du es nicht perfekt hast, du hast zumindest bis zu dem Zeitpunkt das so optimiert, wie das der Kunde braucht oder wie das dein Auftraggeber möchte. Und das wollen auch viele nicht. Die wollen teilweise die eierlegende Wollmilchsau, und das gibt es einfach nicht. Ich bin immer der Meinung, Okay. Man muss den Nutzen optimieren und nicht das Produkt.
Sehr gut, genau. Sehr gut. Das ist schon mal sehr spannend. Und jetzt noch eine kurze Praxisfrage. Ja, wie sieht im Haushalt Schäfer so das agile Zeitmanagement aus? Hast du da auch irgendwie so Anhaltspunkte für uns?
Ja, also ich bin da sehr agil und offen unterwegs, und ich organisiere mich selber über so eine Kanban-Board. Ne? Das heißt, ich habe so verschiedene Spalten. Eine Spalte ist meine To-Do-List. Und im Scrum nennt man das auch Backlog. Das heißt, ich schreibe da mal alles rein, meine Aufgaben, meine Wünsche. Natürlich jetzt nicht jede Kleinigkeit, aber größere Projekte werden dann runtergebrochen. Ich gucke einfach so, was habe ich jetzt gerade Lust oder wo habe ich jetzt auch Kapazitäten. Im Winter bin ich natürlich viel mehr drin und mache irgendwas. Dann nehme ich mir halt Aufgaben, die eher, sage ich mal, strategischer Art oder längere Sachen, wo man auch mal 4 Stunden am Stück was gucken kann. Na, natürlich nach der Pomodoro-Methode bin ich ein Verfechter. Aber was ich dann eben auch sehe, wenn jetzt zum Beispiel im Haushalt Schäfer gesagt wird, jetzt müssen wir mal den Rasen vertikutieren oder wir müssen mal irgendwie, es ist Herbst zum Beispiel, du musst irgendwie die Blumen reinholen oder musst die Pumpe aus dem Garten rein, dann gucke ich halt auch immer, wie ist das Wetter, sind die Kinder zu Hause, sind die Kinder irgendwie in der Schule? Und dann gucke ich wirklich agil, was habe ich für Ressourcen und welche Aufgabe ziehe ich mir. Ja? Mhm. Und ich habe aber meine Aufgaben natürlich auch priorisiert. Ne? Wenn ich jetzt weiß, okay, ich muss mit irgendjemand für Schulaufgaben lernen und die Arbeit ist übermorgen, dann kann ich nicht sagen, ich mache das nächste Woche.
Ja.
Und so bin ich aber auch, das bringt mich auch zum Ikigai gleich rüber, so bin ich auch mehr in meiner Kraft, weil ich mir immer das raussuche oder auch meine Kids sich das raussuchen, was gerade ansteht. Ne? Und das wirst du selber merken, wir haben jetzt nicht alle so einen Plan und gucken nicht alle in unser Trello-Board ständig. Also das ist gut für eine Zusammenarbeit. Aber was halt das ganz Wichtige ist, dass du halt dich auf das Team verlassen kannst und dass du auch nach deinen eigenen Stärken gehst. Ja. Ja, ich habe zum Beispiel Stärke im Unkraut jäten. Ich bin da relativ robust.
Okay.
Ich wusel da durch und ziehe alles raus, was Unkraut ist. Ich kann das auch gut erkennen, was eine Blume ist und was Unkraut ist. Aber zum Beispiel gibt es andere, die sagen, oh, das ist mir so langweilig, da habe ich gar keinen Bock drauf. Und dann kannst du auch Aufgaben tauschen. Und dann sagst du einfach, okay, dafür gehst du einkaufen oder backst einen Kuchen. Und dann kommen wir halt auch rein, dass jeder in seine Kraft kommt, das, was er gerne macht. Ja? Und das bringt mich jetzt auch gleich zum Ikigai, weil
super.
Wenn du halt, das war ja wahrscheinlich dein Plan auch, so eine schöne Storyline in diesem Podcast.
Jawohl.
An deinen Podcasts. Also jedenfalls im Ikigai ist es so, das ist das, dein Lebenssinn. Wikipedia steht auch drin, das ist das, wozu sich's Aufstehen lohnt. Also das, wo du richtig sagst, morgens die Augen auf, so ein Yeah, tschakka, heute mache ich das. Und das hat 4 ganz normale Komponenten. Ja, also einmal gibt es Aufgaben, die du total liebst, die du gerne machst. Das kann auch Faulenzen sein, auf der Couch liegen oder bei dir, Thomas, ist wahrscheinlich jemand, der in der Hängematte liegt. Aber zumindest alle Sachen, was du liebst. Ja, das schreibst du dir einfach mal auf einen Zettel in eine Ecke. Dann gibt es natürlich auch Sachen, was die Welt von dir braucht. Also das sind so zum Beispiel, wenn ich gefragt werde, ey Silvia, du kannst doch gut Projekte managen, kannst du hier mal ein Treffen in der Nachbarschaft organisieren oder hilfst mit beim Grillfest. Das sind zum Beispiel solche Sachen, wo du sagst, okay, da hast du irgendwo eine Stärke, machst du vielleicht nicht gerne, aber da wirst du oft danach gefragt. Dann gibt es einen Bereich, wofür du auch bezahlt wirst, ja, also so zumindest, dass du auch eine Profession hast, wo du was Geld dafür bekommen möchtest. Und das ist natürlich auch ganz wichtig, dass du guckst, dass du den anderen einen Nutzen lieferst, ne? Aber da wird ja bestimmt was einfallen. Also bei mir ist es, ich bin da relativ stark im Coaching mit diesen agilen Techniken oder ich habe Homeoffice-Tipps oder sonstige Sachen. Deswegen gibt es bei mir ja zum Beispiel auch einen kleinen Online-Kurs. Aber was ich auch, wo ich oft gefragt werde, ob ich nicht irgendwie einen Vortrag halten kann, irgendein Speaking, irgendeine Motivationsrede, weil ich immer so ein bisschen sage, hey, jetzt komm doch mal aus dem Pushen und dieses und jenes. Und ich mache das auch total gerne. Also ich gebe gerne irgendwelche Impulse rein und gucke dann, wie verändert sich von den Leuten, die Impulse kriegen, das Mindset. Ja. Und der vierte Bereich, was man auch aufschreiben kann, ist wirklich seine Stärken, ja, was man gut kann. Das muss nicht damit zu tun haben, dass man es auch gerne macht, aber ich kann zum Beispiel gut organisieren, ich kann mega gut delegieren. Ja, ich sage immer, du machst das, du machst das, du machst das. Viele hassen das natürlich auch, aber gut, das ist halt einfach eine Stärke. Ja? Und dann schreibt man so vier Bereiche auf und das Ikigai ist dann so, dass es zum Beispiel für mich selbst jetzt was ist, wo ich in allen drei Bereichen gut bin. Ne? Also das muss mir Spaß machen. Also wenn ich, das merkt ihr schon, wenn ich in meinem sogenannten, wie man in Frankfurter sagte, Labermodus, ne? Wenn ich im Labermodus bin, dann bin ich glücklich. Ne? Ich kann da quasseln wie ein Wasserfall. Dann natürlich, wenn ich Impulse gebe, ja, das wollen die Leute haben, mal um die Ecke denken, ja, auch mal wirklich was Kritisches, sage ich auch gerne. Dann natürlich, wie gesagt, diese Inspiration, Unterstützung mit Projektmanagement-Techniken, das flechte ich immer so ein bisschen ein, wenn ich zum Beispiel eine Keynote halte. Und meine Stärke ist es auch immer so, Metapher zu bilden. Ne? Also sagen mir auch viele Leute, ey, wenn du das erzählst, da habe ich gleich so ein Bild vor Augen. Und da bin ich halt in meinem Ikigai, wenn ich irgendwie auf einer Bühne stehe oder jetzt im Online-Webinar, wenn ich da einfach so, sage ich mal, eine Keynote geben kann. Und das ist quasi ein Anteil von meinem Ikigai. Und wenn ihr das für euch findet, egal, also auch wenn ihr Busfahrer seid, wenn ihr Vorstandsvorsitzende seid, wie auch immer, wenn man diese vier Bereiche abdeckt, ist es wunderbar, weil dann hat man so seinen Lebenssinn gefunden und das merkt ihr vielleicht selbst, dann macht's Spaß, dann seid ihr in der Kraft, dann könnt ihr maximalen Nutzen für andere bringen. Und im Idealfall, wenn ihr maximalen Nutzen bringt, kriegt ihr auch maximalen Input zurück, egal ob es in Form von Anerkennung, Wertschätzung oder auch, sag ich mal, finanziell, monetär ist. Und was ich halt immer predige, ist, du musst nicht immer genau diesen Sweet Spot, die Mitte treffen. Es kann auch sein, du bist irgendwo gut und kriegst Geld dafür. Kannst du es auch machen, wenn es dir gerade mal keinen Spaß macht. Ne? Das kennst du bestimmt auch. Es gibt aber auch Sachen, wo ich sage, ey, die mache ich so gerne, ich kriege kein Geld dafür, aber es macht trotzdem Spaß und dann bist du halt in anderen Schnittmengen, aber trotzdem tust du dir was Gutes, ja. Und man kann auch mal eine Woche lang was machen, was man gar nicht mag, aber zumindest, dass du immer mal so alle Bereiche abgrast. Und gut, es gibt auch Leute, die sind immer nur in diesem Sweet Spot, ja, die haben alle vier Bereiche abgedeckt und das wünscht man sich für alle. Also ich wünsche mir das auch für euch Hörer da draußen und ja, guckt gerne mal beim Thomas vorbei, der hat ja auch coole Tools, wo ihr das gut erreichen könnt.
Super, ja, ja. Also sehr, sehr cool. Ich nenne das Ikigai, was du Ikigai nennst, ist für mich der Magnet, der mich aus dem Bett zieht quasi. Ja. Also, sehr, sehr cool. Ja, super beschrieben. Vielen Dank dafür. Also wenn du da, wir werden das natürlich verlinken, deine Website auch und ich glaube den Kurs, wo es auch ein bisschen drum geht, werden wir natürlich auch verlinken in den Shownotes. Also da einfach mal reinschauen. Ja, die Zeit ist schon ein wenig fortgeschritten. Wir haben noch ein spannendes Thema zu besprechen, das du mir vorher gerade gesagt hast und das ich aber so spannend finde, dass ich es einbinden will, unbedingt diese Podcast-Folge, weil ich weiß, dass viele das Thema auch interessiert. Und das ist Virtual Onboarding. Also vielleicht, was man wissen muss, wir nehmen diese Podcast-Folge schon sehr, sehr viel früher auf, als sie erscheint. Wir sind jetzt mitten in der Corona-Krise, sind im Lockdown, sind alle zu Hause. Gerade da kann ich mir das vorstellen, dass Virtual Onboarding ein ganz, ganz spannendes Thema ist, gerade einmal für Unternehmer, aber auch Selbstständige. Was hast du da zu erzählen drüber? Das klang extrem spannend.
Ja, also das ist wunderbar. Also ich habe ja schon erzählt, ich bin ein Landei, habe mich früher selber sehr mit Büchern beschäftigt und habe immer alles so aufgesogen. Und jetzt in der Stadt sauge ich das immer noch auf, aber das ist halt viel mit Online-Kursen und ich habe mich da ja beschäftigt, auch ein Online-Business aufgebaut und ja, ihr könnt auch gerne auf meinem Instagram-Kanal mal gucken, ich gebe gerne Empfehlungen raus und es ist sehr viel online, ja. Und jetzt durch die Corona-Krise ist mein Offline-Leben, wie bei vielen anderen auch, minimiert. Und das heißt, ich mache alles online. Ich habe jetzt einen Online-Yoga-Kurs, ich habe viel mehr Online-Coachings und auch das Online-Onboarding. Ne? Also wir haben jetzt sozusagen, ich sage jetzt mal 85 Leute ongeboardet. Das ist sowas wie so 100 in so einem Webinar, ist ja kein Problem. Du gibst ja auch Webinare, wir waren ja auch schon beim Ikigai-Webinar. Aber beim Onboarding ist es so, du musst ja erstmal eine emotionale Beziehung zu den Leuten aufbauen. Ne? Beim Webinar ist so, die Leute gucken zu, es ist nur so eine One-to-Many-Kommunikation. Und beim Onboarding willst du ja die Mitarbeiter sehr gut abholen. Und wir haben das gemacht, oder ich mache das auch bei mir selbst, wenn mal ein neues Teammitglied an Bord kommt, dass das natürlich alles online ist, weil wir alle auch verteilt sitzen. Und da ist ganz wichtig, dass du richtige Icebreaker zum Beispiel am Morgen nimmst. Wir hatten da so Coffee Talks, das habe ich dann auch immer moderiert, weil ich so eine Quasselstrippe bin. Und dann habe ich gesagt, hey Leute, einfach mal so, wie man sich in der Kaffeeküche trifft. Das war dann wirklich ein fester Termin, wo jeder teilnehmen konnte, nicht musste. Und dann habe ich gesagt, hey, wo seid ihr gerade? Fotografiert mir mal die Füße. Dann haben die Füße fotografiert in den Chat reingehängt, ja. Oder ich habe gesagt, erzählt doch mal, also dieser ganze Smalltalk und so, das Biofeedback geht auch. Also wir hatten so ein bisschen ein Problem, wenn nicht jeder halt Video anschalten konnte, aufgrund der Corona fehlenden Bandbreite in manchen deutschen Städten und österreichischen eventuell auch. Ja, ja. Ohne Video, also Biofeedback ist das schwierig, aber es geht auch. Mhm. Weil man sich über Chat und so weiter auch austauschen kann. Und das war, wir hatten sehr gutes Feedback auch, weil wir auch zwischendurch immer Pausen gemacht haben, also nach der Pomodoro-Technik, auch wenn es jetzt mal längere 2 Stunden oder 3 Stunden Input gab, haben wir immer regelmäßig 5 Minuten Pause gemacht, so ja, nach 40 Minuten, 45, dass die Leute halt auch wirklich mal aufstehen konnten und umhergehen konnten. Und wenn du jetzt auch nur 1-2 Leute onboardest, je nachdem, wie groß deine Firma ist oder ob du der Onboarding-Verantwortliche bist, jeder wird ja eingearbeitet in der Firma, ne? Egal ob selbstständig oder angestellt, nutzt das halt wirklich auch, um Beziehungen zu den Mitarbeitern aufzubauen und nimm dir halt auch Zeit, wie du es im Offline auch machen würdest. Und im Lauf der Zeit, also es waren 4 Tage Onboarding, das war wirklich Druckbetankung, haben wir aber auch immer lockere Pausen gemacht. Also ich habe dann zum Beispiel mal Yoga mit denen in der Pause gemacht und wir hatten auch eine Virtual-Essenspause. Das heißt, jeder hat sich irgendwas zu essen geschnappt oder übers Handy. Dann hast du halt hingehalten und hast dann in der Mittagspause schon mit den Kollegen gequatscht. Ja. Und egal, ob Kamera an oder aus oder die Herausforderung war zum Beispiel auch, viele sind ja im Homeoffice. Also viele ist übertrieben, alle waren im Homeoffice, ja. Also da war es halt auch so, ja, zeige ich jetzt hinter mir den Schrank, ja. Oder es gab Leute, die saßen am Schminktischchen von der Ehefrau. Ne? Manche, die hatten Kinder, die ja im Homeschooling sind, die haben dann gesagt, okay, ich bin heute mal im Keller gelandet, ich kann euch jetzt gerade halt nichts zeigen, ich sitze im Dunkeln oder wie auch immer. Man muss sich halt einfach organisieren, aber da war halt auch sehr viel Verständnis von den Leuten da. Okay. Und was ich jetzt noch so als Tipps vielleicht für euch auch habe, Corona rüttelt uns ja ein bisschen wach. Ich liebe Corona, ist super gut, um einfach mal Prozesse zu hinterfragen. Meine Idee ist jetzt einfach, dass man auch zum Beispiel, wie man mit Tools umgeht, ne? Vielleicht habt ihr Zoom, vielleicht nutzt ihr Microsoft Teams, wenn ihr Unternehmen seid oder wie auch immer, auch den Leuten die Tools zu erklären. Da kann man zum Beispiel kurze Video-Tutorials vorher machen, was sich die Leute auch einfach anschauen können, damit sie wissen, wie kann ich das denn bearbeiten? Weil wir hatten zum Beispiel verschiedene Räume für verschiedene Input-Sessions und erstmal die Leute dazu zu kriegen, auf welchen Knöpfchen müssen sie denn wo drücken. Ne? Jedes Online-Tool, da kannst du Fernsteuerung anfordern, da kannst du den Leuten helfen. Aber wenn die jetzt, müssen ja alle ihren Rechner kriegen und wenn die den nicht eingerichtet haben, also angenommen, du bist wirklich eine Firma mit Datenschutz und Corporate Policies, musst du ja dafür sorgen, dass sie auch die Zertifikate haben und dass jetzt nicht jeder von außen da auch draufgreifen kann und dann halt auch die Leute da gut durchzuführen. Ich bin da relativ schmerzlos gewesen, teilweise auch über Instagram und Videochat habe ich dann die Leute da navigiert, damit sie auch teilnehmen konnten. Aber es war schön zu sehen, je länger das Onboarding ist, desto mehr haben die auch diese, sag ich mal, Online-Fähigkeiten. Ne? Also jemand, der jahrelang im Homeoffice arbeitet, und im Selbstmanagement gut organisiert ist, der fuchst sich da rein, aber das kann man leider noch nicht von jedem erwarten. Aber wir lernen zusammen und da gilt auch wieder so ein agiles Prinzip, Fehler machen dürfen und wenn mal irgendwas nicht funktioniert, auch gut. Ja. Also wichtig ist die Interaktion mit den Leuten, die genauso wie im Offline gut abzuholen und auch wirklich gerade im Online-Bereich immer sehr, sehr gut zuhören, was ist zwischen den Zeilen, was sagt jemand auch, manchmal ist auch ein Frust da. Aber ich kann euch nur ermutigen, Online-Onboarding, ich glaube, das wird auch die Zukunft sein, dass man das den Leuten einfach macht, vielleicht schon vor Einstellungen ein paar Videos hinschickt. Also ich habe ja auch ein größeres Team von 23 Leuten, was ich leite. Da ist es ja auch so, du kannst den Leuten formen, bevor die überhaupt in die Firma kommen, schon so als Schmankerl ein paar Videos schicken. Ja, viele sind so motiviert und sagen, ja, jetzt will ich alles mal gucken. Und das nimmt dir als Unternehmer ja auch Zeit ab. Ne? Du bist ja auch Zeitmanagement-Experte. Ob du das jetzt in jedem Onboarding jeden Monat neu erzählst oder ob du sagst, Elemente davon könnt ihr euch auch zu Hause angucken. Also ich bin mir sicher, ich werde so Tool-Trainings einfach als Videokurs zur Verfügung stellen. Oder auch, wenn jetzt eine Mitarbeiter geht, die filmt dann einfach irgendwelche Prozesse, ja, kann sie auch mit dem Handy einfach ein Recording machen. Und dann ist das für jemanden, der nach ihr kommt oder der ihre Aufgaben übernimmt, total einfach, ja. Und ich weiß noch, als ich in der Medizin gearbeitet habe, wir haben immer solche SOP-Bücher geschrieben und in der, also das ist so ein Standardverfahren, dass du auch qualitätsgesichert bist, ja. Kennt ihr bestimmt SOPs, also Standard Operation Procedures. Das wird, glaube ich, sehr stark jetzt kommen, auch durch diese Corona-Krise und dass viele Leute halt einfach nicht mehr schnell auf einen kleinen Dienstweg um die Ecke kommen. Genau, also vielleicht hast du aber noch Fragen dazu. Also ich kann dann natürlich stundenlang erzählen, aber wir wollen die Geduld deiner Zuhörer ja jetzt nicht überspannen.
Ja, ich würde sagen, das ist fast ein Thema für einen eigenen Podcast, Silvia. Wir sind nämlich schon fast auf den 30 Minuten. Und ja, das ist so immer die Schmerzgrenze. da brechen dann die Downloadzahlen ein wenig ein, wenn es weit drüber geht. Ich würde sagen, ist echt ein spannendes Thema, vor allem deswegen ein spannendes Thema, weil ich in der Business Productivity Masterclass, die ich habe, auch sehr, sehr viel zum Thema Wiki, Firmenwiki erzähle. Und das ist so ein Thema, das eigentlich ins Firmenwiki gehört. Ja, das
ist ja, diese ja auf alle Fälle.
Tools, du beschreibst, ja, also diese ganzen Tools und Programme, und das ist alles, da braucht jetzt nicht ein Mitarbeiter neben dem anderen sitzen und den einschulen, sondern das kann alles schon online funktionieren. Deswegen extrem spannendes Thema. Das sollten wir uns noch einmal genauer unterhalten. Ich glaube, du könntest jetzt schon langsam dann Stammgast werden.
Ja. Das ist ja eine Ehre, wenn ich Stammgast von dir bin. Ja, ist eine Auszeichnung.
Ja, aber da können wir uns gerne nachher noch mal unterhalten zu diesem Thema speziell, weil das ein extrem spannendes ist. Und ich glaube aber halt nur für eine bestimmte Zielgruppe auch.
Ja, das stimmt.
Deswegen ist deine extra Podcast-Folge, glaube ich, ganz gut. Ich sage vielen Dank für deine Zeit. Da waren wieder extrem spannende Tipps dabei. Wenn jemand jetzt sagt, ich will mehr über die Silvia erfahren, wir werden es natürlich auch in die Shownotes geben, aber wo kann man dich finden? Du hast schon Instagram angesprochen und so weiter. Was gibt es noch?
Ja, also Instagram ist mittlerweile mein Hauptkanal und ich liebe auch diese Interaktion, weil ich dann immer merke, okay, wenn die Leute mir eine Rückmeldung geben, was sie brauchen, kann ich viel, viel mehr das liefern, was ihnen auch Nutzen bringt. Also Instagram @SilviaSchäferOfficial in einem Wort geschrieben. Silvia Schäfer gibt es ja viele, aber es gibt nur eine, die so lustige Sachen macht wie ich. Und ja, dann kannst du gerne auch die Website verlinken und sozusagen Podcast wird es demnächst auch geben. Passion at Work, der ist schon in der Planung, weil ich die Leute zu mehr Passion, zu mehr Leidenschaft auch im Arbeitsleben treiben will, dass man nicht immer wartet, bis man fertig ist sozusagen. Und ja, ich muss sagen, googelt auch einfach mal Silvia Schäfer, Dr. Silvia Schäfer aus Frankfurt, da findet ihr auch schon einiges. Und ich freue mich natürlich, ja, wenn ihr auf der Website vorbeischaut und gerne auch in mein Webinar kommen zum Passion Booster. Dann nehmen wir auch das Ikigai so durch und dann kannst du auch schauen, mit welchen Techniken kannst du deine Leidenschaft im Beruf umsetzen. Bei mir ist immer wichtig, dass man nicht nur den Sinn kennt, sondern dass man den Sinn auch umsetzt entsprechend, ja.
Super. Ich habe jetzt gerade ein Instagram-Story von uns gemacht, während du das geplaudert hast.
Ja, ich mache jetzt auch gerade von dir ein Foto.
Also gleich mal umsetzen, super. Wir werden das natürlich alles verlinken. Silvia, vielen, vielen lieben Dank. Und in meinem Podcast ist es so gang und gäbe, dass die letzten Worte dem Gast gehören. Also wenn du jetzt noch eine Botschaft hast, eine kurze, die du den Hörerinnen und Hörern mitgeben willst, so einen letzten Tipp oder Hack oder was auch immer, bleibt dir überlassen, dann ist jetzt dafür sehr, sehr gerne Platz.
Genau, also ich möchte euch einfach mitgeben, also dir persönlich, sei du selbst, komm in deine Kraft und dann kannst du den anderen maximal helfen.
Das waren doch schöne Schlussworte. Vielen, vielen lieben Dank, Silvia, für das tolle Interview. Auch hier jetzt nochmal im Nachgang. Und ja, wenn du mehr von der Silvia erfahren willst, du findest alle Links natürlich im entsprechenden Blogartikel und den Link dazu findest du in den Shownotes. Geh dazu einfach in die Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Dort findest du alles, was du brauchst, alle Informationen und Links und dergleichen mehr. Ich sage wieder mal vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. In diesem Sinne, mach's gut und genieße deinen Tag.
Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.